DW Menschen und Märkte.
Schottlands Referendum, die nächste Eurokrise? Über die wahren Technologietreiber, die Spielemesse Gamescom in Köln ist zu Ende gegangen. Nur einfach und nur bequem, warum viele Internetkonzerne eigene virtuelle Währungen einführen. Das und mehr jetzt im Wirtschaftspodcast der DW. Schön, dass Sie zuhören. Mein Name ist Rolf Wenkel. Heute in 4 Wochen am 18. September stimmen die Schotten über ihre Unabhängigkeit ab. Es geht dabei um viel, auch wirtschaftlich. Denn was passiert, wenn die Schotten nicht mehr Teil Großbritanniens sein sollten? Würden sie ihre Währung verlieren, das britische Pfund? Wie stünde es um die Mitgliedschaft in der Europäischen Union, die Premierminister David Cameron sowieso in Frage stellt? Wie beurteilen die Akteure an den Finanzmärkten die Situation? Auftakt einer neuen Eurokrise? Oder einfach nur ein Sturm im britischen Wasserglas?
Börsenprofi Fidel Helmer ist Bayer. Wäre Fidel Helmer statt Bayer gebürtiger Schotte, würde er beim Referendum am 18. September sicherlich für eine Trennung Schottlands vom Vereinigten Königreich stimmen.
Nicht mit dem Gedanken einer endgültigen Trennung, sondern mit dem Gedanken, dort etwas Positives für das Land zu erreichen.
Jörg de Vries ist gebürtiger Ostfriese. Wäre Jörg de Vries Schotte, wäre er hin und her gerissen.
Ich glaube, ich wäre schottisch im Herz. Ich wollte schottisch sein, würde aber wahrscheinlich dafür stimmen, in Großbritannien zu sein, weil ich einfach die wirtschaftliche Größe als vorteilhaft ansehe.
Jörg de Vries ist bei der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors für Aktien verantwortlich, also für einen Bereich, in dem es um Milliardensummen geht. Milliardensummen sind auch in Schottland im Spiel. Sie schlummern im übertragenen Sinne vor der Ostküste des Landes in Ölvorräten, die seit Jahrzehnten erschlossen und ausgebeutet werden. Seitdem ärgern sich Schotten darüber, dass nur ein Bruchteil der staatlichen Erträge, nämlich 8% aus der Ölförderung in Schottland, hängen bleibt. Der Löwenanteil fließt nach London. Wäre Schottland hingegen eigenständig, flössen natürlich sämtliche Erträge aus der Ölförderung vor der schottischen Ostküste in die eigene Tasche. So argumentieren jedenfalls die Befürworter der Abspaltung. Doch so einfach ist die Rechnung nicht, meint Jörg de Vries. Die Abspaltungsbefürworter stellen vielmehr eine Milchmädchenrechnung auf.
Dann rechnet man sauber, rechnet man also auch was an Pensionsleistungen, was an Krankenversicherungen, was an ähnlichen Leistungen tatsächlich gezahlt werden, auch was aus London dann immer vom großen Staat zurückkommt, ist es sicherlich mit diesem 8% nicht getan, sondern sind es tatsächlich viel mehr.
Mal angenommen, das Referendum liefe auf eine Abtrennung Schottlands von Großbritannien hinaus, dann sieht Jörg de Vries das größte Problem in der künftigen Währung Schottlands. Während Schottland auch nach einer etwaigen Trennung das britische Pfund als Währung beibehalten will, lehnt London eine Währungsunion mit Schottland und dem Rest des Landes kategorisch ab. Und dann hätten Schotten nach Ansicht von Jörg de Vries ein Riesenproblem.
Da müssten sich die Schotten über eine neue Währung klar werden. Und für eine neue Währung bräuchte man dann auch die Instrumente dazu, die Infrastruktur dazu, was nicht gerade einfach wäre.
Vergleichsweise einfach wäre es natürlich, in Schottland den Euro einzuführen. Ratsam wäre dieser Schritt nach Ansicht von Jörg de Vries freilich nicht. Aber selbst dann, wenn die Abspaltung Schottlands mit knapper Mehrheit abgelehnt werden wird, also vordergründig alles beim Alten bliebe, selbst dann wäre das Vorhaben nach Ansicht von Börsenteilnehmer Fidel Helmer nicht umsonst gewesen.
Die Schotten würden mit so einem Referendum ihrer Zentralregierung in London einen Schuss vor den Bug setzen und sie würden wahrscheinlich damit erreichen, dass sie besser von der Zentralregierung in London berücksichtigt werden.
Damit rechnet auch Fondsmanager Jörg de Vries. Er erwartet im Fall einer knappen Ablehnung des Referendums,
dass viele Rechte von London nach Edinburgh oder nach Schottland rüberwandern würden. Man redet hier über die Steuerhoheit, man redet hier über eine ganze Menge andere Geschichte. Das heißt also, so oder so, wie das Ganze auch ausgibt, ein knappes Ergebnis für das Verbleib würde doch Schottland weiter kräftigen.
Und jene politischen Kräfte in Europa stärken, die seit langem für eine Eigenständigkeit ihrer Regionen eintreten, wie etwa die Basken in Spanien.
Ein Beitrag von Peter Kochanski. In Köln ist gestern die Spielemesse Gamescom zu Ende gegangen. Zwar nicht wie im letzten Jahr mit einem Besucherrekord, aber trotzdem mit einem enormen Andrang. Computer- und Konsolenspiele sind mittlerweile nicht nur ein Milliardenmarkt und damit ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Nein, sie und die Gamer sind auch wichtige Technologietreiber. Die Spiele und die Spieler sind es, die nach immer schnelleren Prozessoren und Grafikkarten schreien, nach schnelleren Internetverbindungen und mobilen Endgeräten. Martin Schütz zieht Bilanz.
Gut 335.000 Spielefans haben die Gamescom in den vergangenen Tagen besucht. Das sind 5.000 weniger als im Rekordjahr 2013. Trotzdem ein gutes Ergebnis, findet Maximilian Schenk vom Bundesverband Unterhaltungssoftware, der die Gamescom veranstaltet.
Wir sind sehr zufrieden. Das letzte Jahr war ein außergewöhnliches Jahr. Dieses Jahr das Niveau zu halten, im Promillenbereich sind wir ja ganz nah dran, das ist großartig. Sie werden hier nur entspannte Gesichter sehen.
Aber bei aller Euphorie des Veranstalters, von den Fans gab es auch Kritik. Denn für sie waren die Warteschlangen immer noch zu lang. Bis zu 5 Stunden mussten manche Gamer anstehen, bis sie endlich ein neues Spiel oder einen Simulator testen konnten. Und das dann auch nur für maximal 20 Minuten.
Es gibt immer wieder ein bisschen Schwierigkeiten bei den Eingängen, aber also es sind immer viel zu wenig Eingänge.
Gefallen, dass man hier echt viele Spiele sieht. Nicht gefallen, dass man wirklich unglaublich lange warten muss, bis man ein paar Spiele spielen kann. Das ist natürlich traurig.
Weil jetzt muss ich überall anstehen und ja, ist eine Menge.
Im vergangenen Jahr waren die neuen Konsolen die Stars auf der Gamescom. In diesem Jahr konnten die Fans erstmals Spiele und Zusatzgeräte für diese Konsolen testen. Besonders lange mussten die Spieler warten, wo sie sogenannte Virtual Reality Brillen ausprobieren konnten. Das Spiel wird in die Brille übertragen und damit müssen die Gamer nicht mehr krampfhaft auf den Bildschirm starren, um das Geschehen zu verfolgen. Bei einem Flugsimulator zum Beispiel sieht der Spieler eine Tragfläche und nicht das heimische Sofa, wenn er den Kopf nach rechts dreht. Die Technik begeistert die Fans.
Sehr geil, muss ich sagen. Also sowas hat man noch nicht erlebt.
Das ist wirklich was ganz anderes als normaler Monitor, den man so kennt von Fernseher, PC oder sonst was.
In meinen Augen ist es einfach die Zukunft des Gamings. Als würde man wirklich in diesem Ding drin sitzen. Man hat den Sound auf den Ohren, man kann sich überall umgucken. Halt wie im echten Leben, nur dass man nicht stirbt, wenn man abstürzt.
Auch in Zukunft werden die Spielefans solche Neuheiten in Köln ansehen können. Die Gamescom wird nämlich auch in den kommenden Jahren in der Stadt bleiben. Veranstalter und Messe hatten im Vorfeld den Vertrag verlängert, über die genaue Vertragslaufzeit allerdings Stillschweigen vereinbart.
Frage: Warum streben große Internetkonzerne wie Facebook oder Amazon eine Banklizenz an? Nun, sie wollen selbst ins lukrative Geschäft mit den Bezahlsystemen einsteigen. Seit Mai 2013 bietet der Internethändler Amazon den Kunden an, mit virtuellem Geld zu bezahlen. Das gilt als eine Alternative zur Kreditkarte und kommt vor allem dann gelegen, wenn es sich nur um kleine Beträge handelt, etwa 99 Cent für einen Popsong oder so. Doch was für den Kunden so bequem erscheint, erhöht auf der anderen Seite die Bindung an Amazon und Konsorten. Was sind die Vorteile des virtuellen Geldes? Wo liegen die Nachteile? Und wie funktioniert es? Michael Erhardt weiß mehr.
Das Prinzip der virtuellen Währungen einzelner Unternehmen ist recht einfach. Der Kunde kann sich eine virtuelle Währung, zum Beispiel Amazon Coins, kaufen und damit dann innerhalb der Amazon-Welt bezahlen. Etwas Ähnliches kennen viele Menschen übrigens aus ihrem Alltag. Christian Schulze von der Frankfurt School of Finance and Management.
Diese virtuellen Währungen ist im Grunde nichts anderes als eine Prepaid-Karte, wenn man das in die Offline-Welt übertragen will. Wenn Sie beispielsweise regelmäßig in eine Kantine gehen und dort mit der Karte bezahlen können, dann müssen Sie auch das Geld erstmal auf diese Kantinenkarte laden und können dann nur mit der Karte dort bezahlen.
Was Unternehmen sich davon versprechen, ist zum einen, dass Kunden im Allgemeinen freigiebiger mit solchen künstlichen Währungen umgehen, als wenn sie für einen Einkauf extra das Portemonnaie zücken oder eine Banküberweisung vornehmen müssen. Geld ausgeben schmerzt im Zweifel, Coins verschieben weniger. Unternehmen wie Amazon werben für ihre virtuellen Geldbörsen mit Prozenten. So bekommt der Nutzer beispielsweise für 100 Euro ein virtuelles Guthaben im Wert von 105 Euro, bekommt also einen 5-prozentigen Aufschlag. Allerdings darf man dabei nicht vergessen, dass die Konzerne auch davon profitieren, denn im Prinzip leiht man ihnen Geld. Das Guthaben von 100 Euro werde ich vielleicht erst in einem Jahr aufgebraucht haben. Meine 100 Euro dagegen bekommt das Unternehmen sofort. Allerdings steht bei dieser Art des virtuellen Geldes längst nicht fest, ob es auch eine Zukunft haben wird.
Ich glaube, ob man das jetzt Amazon Points nennt oder Apple Points, was sich noch alles einfallen lassen, das ist eigentlich nur ein Vehikel, das überbrückt eigentlich die Münze, die man sowieso immer noch reinwerfen muss, den Euro, den Dollar. Das wird dann übersetzt in eine Digitalwährung. Ich glaube nicht, dass die meisten Kunden das als wirklich einen Vorteil sehen. Vielleicht probieren sie es mal aus, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das von Erfolg gekrönt ist.
Sagt Christoph Schmidt, IT-Analyst beim Wertpapierhaus NMF in Frankfurt. Denn auch Facebook hatte eine Zeit lang mit Facebook Credits eine eigene virtuelle Währung geschaffen, dieses Projekt dann aber beendet. Etwas anderes sind ganze Bezahlsysteme oder Abwicklungen von Online-Geschäften wie der Dienst PayPal von eBay. Denn hier werden Zahlungen beispielsweise zwischen einem Käufer und einem anderen Käufer abgewickelt. PayPal ist also ein Dienstleister für die Überweisung realen Geldes von einem Konto auf das andere, ein klassisches Metier von Banken oder Kreditkartenunternehmen. Viele Unternehmen denken offenbar in diese Richtung. So versuchen Facebook und Google zum Beispiel Banklizenzen zu bekommen. Und Facebook hat erst kürzlich den Chef von PayPal abgeworben und eingestellt. Der soll im Zweifel natürlich etwas anderes tun, als die gefloppten Facebook-Credits wieder zu beleben.
Zum Schluss wird es exotisch. Wir gehen nach Bolivien. Da ist die Hauptstadt La Paz mit der Trabantenstadt El Alto zu einer Metropole von 1,8 Millionen Menschen zusammengewachsen. Doch der Vorort El Alto liegt 400 Meter höher auf einem Plateau der Anden. Und der Verkehr zwischen La Paz und El Alto gleicht einem Ameisenhaufen. Vollgestopfte Kombis und schrottreife Kleinbusse bilden eine endlose Kolonne. Das soll jetzt anders werden. Österreicher und Schweizer bauen dort das größte Seilbahnnetz der Welt. Die erste Linie dieses Netzes funktioniert bereits und bis Ende des Jahres soll das gesamte Netz eingeweiht werden.
Irene Gajegios fliegt über ein Meer aus roten Ziegelhäusern, am Horizont die schneebedeckten Andenwipfel des Illimani. Beim ersten Mal hatte sie Angst, dass die Gondel herunterfallen könnte. Doch jetzt genießt die Bolivianerin den Ausblick aus dem Teleférico. In Cholita-Tracht, Hut, Schultertuch, weiter Rock, sitzt sie in der neuen Seilbahn zwischen La Paz und El Alto. Menschen, die nicht an die Höhe gewöhnt sind, können schon Schwindel bekommen. Aber ich finde die Seilbahn wunderbar. Sie ist ein großer Fortschritt. La Paz und seine Satellitenstadt El Alto bilden das größte Ballungszentrum Boliviens mit 1,8 Millionen Einwohnern. Doch die beiden Städte sind durch 400 Höhenmeter voneinander getrennt, die etwa 300.000 Pendler tagtäglich überwinden müssen, wie Antonio Claros. Früher habe ich für den Weg 2 Stunden gebraucht. Jetzt bin ich in 10 Minuten da. Das erleichtert mir vieles. Es ist so, als sei ich nur einen Straßenblock entfernt. Der öffentliche Nahverkehr zwischen Talkessel und Hochplateau bestand zuvor nur aus Kombis, vollgestopft wie Sardinenbüchsen, oder Kleinbussen, teils in schrottreifem Zustand. Nicht nur ein nervenaufreibendes Chaos, sondern auch eine unsichtbare Trennlinie zwischen 2 sozialen Realitäten. Die Seilbahn soll eine Brücke bauen, sagt César Dockweiler, Geschäftsführer der staatlichen Seilbahnbetreibergesellschaft Mi Teleférico. Auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen sind vor allem die ärmsten Bevölkerungsschichten, die kein eigenes Auto haben und die leben meist in El Alto, arbeiten aber in La Paz. Die Seilbahn ist eine Alternative, ein sicheres, hochwertiges und erstklassiges Transportmittel. 10 Kilometer Gesamtlänge, 14 Stationen. Es soll das größte Seilbahnnetzwerk der Welt werden. Die Idee stammt bereits aus den 1970er Jahren, doch damals gab es kein Geld für den futuristischen Traum. 234 Millionen US-Dollar lässt ihn sich die Regierung heute kosten. Konstrukteur ist die österreichisch-schweizerische Doppelmayr-Garaventa-Gruppe, Marktführer im Luftseilbahnbau. Die erste von 3 Linien funktioniert bereits. Die anderen will Präsident Evo Morales vor den Wahlen im Oktober einweihen, bei denen er die Wiederwahl anstrebt.
Hermanas y hermanos, cuando nos acompaña bien la parte económica,
Schwestern und Brüder, wenn die wirtschaftliche Situation des Landes gut ist, können wir solche Projekte realisieren. Dazu wird die Seilbahn auch den Tourismus in Bolivien ankurbeln. Auch anfängliche Befürchtungen, die Seilbahnfahrt könnte zu teuer werden, sind verstummt. Ein Ticket kostet 3 Bolivar, mit umgerechnet etwa 30 Euro Cent etwas mehr als der Bus. Das ist es aber wert, finden die meisten, wie Carlos Arturo. Er ist auch einfach stolz auf seinen neuen, modernen Teleférico. In den Kleinbussen geht es dem Betreiber nur ums Geld, aber alles ist dreckig und kaputt. Das ist eine Zumutung. In der Seilbahn ist alles sauber und ordentlich. Hoffentlich bleibt das so und hoffentlich werden bald die anderen Linien eingeweiht.
Carlos Arturo ist begeistert von der neuen Seilbahn in La Paz und das war ein Beitrag von Anne Herberg. Und das war es auch in unserem Podcast am Montag. In der Technik war Christoph Grove, am Mikrofon war Rolf Henkel und der sagt Tschüss.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.